Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich am Strand wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder. Er bat ihn verzweifelt: »Meine Tochter liegt im Sterben, komm und lege die Hände auf, damit sie wieder gesund wird.« Jesus ging mit Jairus, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand konnte ihr helfen, ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilt. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten seinen Mantel. Dabei dachte sie: Wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Die Blutung hörte auf. Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war, und deshalb drehte er sich um und fragte: Wer hat mich angefasst? Seine Jünger antworteten: Die Leute bedrängen dich von allen Seiten, und da fragst du, wer dich angefasst hat? Aber Jesus sah die Frau an, die ihn berührt hatte. Die war erschrocken und zitterte im ganzen Leib, denn sie wusste ja, was in ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr: Meine Tochter, weil du so fest an mich geglaubt hast, bist du gesund geworden. Geh in Frieden, du bist geheilt. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen: Deine Tochter ist tot, es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus: Verzweifle nicht, verlass dich ganz und gar auf mich. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus, Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie im Haus des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr Weinen und Jammern. Weshalb macht ihr solchen Lärm? Fragte er sie. Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Das fanden die Leute so unsinnig, dass sie spöttisch lachten. Er schickte sie alle weg, nur die Eltern und seine 3 Jünger gingen mit zum Bett des Mädchens. Dann fasste er die Tochter des Jairus bei der Hand und sagte: Steh auf, mein Kind. Da stand das 12-jährige Mädchen auf und lief im Zimmer umher. Ihre Eltern waren fassungslos. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten.
Zunächst mal möchte ich euch alle herzlich begrüßen. Heute ist Schabbat, der Ruhetag, der Tag, in dem Jesus auch gehalten hat. Der Tag, der uns daran erinnert, dass die Erde durch Gottes Wort geschaffen worden ist. Und ihr habt eine Geschichte gehört, die steht in Markus Kapitel 5, Vers 21 bis 43. Markus Kapitel 5. Verse 21 bis 43. Es ist interessant, dass wir in der Bibel manchmal Geschichten haben, wie diese Geschichte zum Beispiel. Die wird uns gleich 3-mal erzählt. Bei Markus, bei Matthäus und bei Lukas. Also in Matthäus 9, Lukas 8. Aber lesen wir mal nach Markus Kapitel 5, Vers 21 bis 43. Und ich denke, wenn so eine Geschichte so mehrmals erzählt wird in der Bibel, dann möchte Gott uns darauf hinweisen: Schaut mal genau die Geschichte an, was ich euch sagen möchte. Denn sie wird ja von verschiedenen Blickwinkeln aus berichtet. Zunächst mal, kurz vorher ist passiert, Jesus war auf der anderen Seite vom See, hat dort einen Menschen geheilt, der von Dämonen besessen war. Und jetzt sind sie wieder im Boot und rudern wieder zurück oder segeln zurück, wahrscheinlich nach Kapernaum, weil Petrus stammt ja aus Kapernaum, war dort Fischer gewesen. Und wie sie dann ankommen, da sehen die Leute schon von draußen: Ach, das Boot kommt rein, da kommt Jesus zurück. Spricht sich um: Ey, Jesus kommt, und alle kommen zusammen. Als Jesus ankommt am Ufer, schon eine riesen Menschenmenge, vielleicht 150, 200 Leute bestimmt schon versammelt worden. Dann steigen sie aus, das heißt dann Vers 21, und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge um ihn. Und er war am See, also hinter ihm der See, konnte keiner sein, vor ihm die ganze Menge. Und während der Zeit wartete die Menge jetzt drauf, was Jesus ihnen erzählen würde. Was würde ihnen Jesus denn erzählen? Er würde wieder erzählen, das Reich Gottes ist zu ihnen gekommen, Gott ist zu ihnen auf diese Erde gekommen, er vergibt ihnen ihre Sünden. Und sie möchten wieder hören, was er sagt. Und mittendrin, während sie dort sitzen und die große Menge oder stehen und da die Menschenmenge da ist, kommen plötzlich ein paar Leute an und sagen, ey, macht Platz, macht Platz, macht Platz. Und hinter ihnen kommt ein Herr an, ein eleganter Mann. Das heißt nämlich dort, da kam, die große Volksmenge war um ihn und da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Also stell mal vor, Jairus, wenn du es vorgestellt mit Namen, ist ein Vorsteher der Synagoge. Heute würde man sagen, von mir ist so ein kleiner Oberbürgermeister, sowas, ja. Die haben da noch als richtige politischen Einfluss gehabt, diese Leute, die waren wichtige Leute innerhalb des Ortes. Und er wird uns auch gleich mit Namen und mit Titel vorgestellt. Und Jairus hat ja schon vorher miterlebt, dass Jesus in der Kapernaum schon viele Leute geheilt hatte und gesund gemacht hatte. Und so denkt er, hat er auch Vertrauen zu ihm. Zu Jesus kann ich mal hingehen, ich habe hier Probleme. Und dann tut dieser reiche und vornehme Mann etwas Eigenartiges. Es heißt, Vers 22, als er Jesus sah, da fiel er ihm zu Füßen. Ich weiß nicht, ob es bewusst ist, was es damals hieß. Wenn damals also Völker gekämpft hatten und sie haben gewonnen, war es üblich, dass dann der Chef, der König oder der General dann eben verloren hatte, ging zum Gegnerischen über zum König hin, fiel zu seinen Füßen, das hat der König dann gemacht oder der andere General, hat seinen Fuß auf den Nacken gestellt und gezeigt, symbolisch, ich bin der Chef. Könnt ihr sehen in diesen großen alten steingemeißelten Figuren in den Museen und so, ja, wie das so dargestellt wird. Und hier heißt es jetzt, kommt dieser Jairus an, dieser vornehme Mann in aller Öffentlichkeit und verfällt vor Jesus zu Füßen. Also die haben es richtig hingelegt, nicht bloß so angedeutet. Also es ist eine Symbolik, die dahinter steckt, die ihr so merkt, ja. Und es geschah in aller Öffentlichkeit und vor allen Leuten. Das bedeutet, für diesen Jairus muss irgendetwas Wichtiges vorgefallen sein. Irgendetwas, was ihn belastet hat, was er dringend gelöst haben wollte, dass so ein stolzer Herr sich hergibt, sich zu unterwerfen. Er hat sich im Prinzip Jesus unterworfen. Worum ging es dem Jairus eigentlich, als er das gemacht hatte, in der aller Öffentlichkeit? Wir lesen Vers 23. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr, meine Tochter Jesus, meine Tochter, die liegt in den letzten Zügen. Komm doch, komm du, leg die Hände auf sie, mach das. Da habe ich schon bei anderen Leuten schon erlebt, wie du es gemacht hast. Einfach, damit sie wieder gesund wird. Sie soll wieder weiterleben. Das ist meine einzige Tochter, die ich habe, mein einziges Kind. Bitte, komm unbedingt. Ich weiß nicht, wie weit ihr gehen würdet, wenn euer Kind krank wäre. Aber ich habe schon erlebt, dass Leute, wenn sie merken, ihre Kinder sind schwer krank, dann sind sie von hier aus, von Bamberg nach Hamburg, nach München, nach Paris, ich habe Leute schon erlebt, die sind nach den USA rübergeflogen mit ihren Kindern, weil da drüben die Spezialisten waren, die sie heilen könnten. Und wir merken hier, wenn so ein Notfall ist und der Vater hat seine Tochter wirklich geliebt, da war er bereit, alles zu opfern, was er konnte. Er musste jetzt, meine Tochter soll gerettet werden. Und wie reagiert Jesus drauf? Vers 24, es heißt einfach, und er ging mit ihm. Sagt, ja, Riese, okay, komme ich mit. Aber er ging nicht alleine mit, sondern müsst ihr vorstellen, es sind jetzt so vielleicht 200 Leute vor ihm da. Und die ganze Menge merkt, oh, Jesus geht los. Alle hinter ihm her. Und es folgte ihm eine große Menge, Vers 24, und sie umdrängten ihn. Das heißt, er musste sich richtig Platz schaffen. Dadurch, lass mich ja vorwärts, ja. Er ging nicht allein, sondern die Menschenmenge wollte ja ganz nahe bei Jesus sein, wollte ja keine seiner Worte verlieren, wollte wissen, was Jesus erzählt und was er macht. Und während sie sich jetzt gerade durchkämpfen, mittendrin, wird uns plötzlich eine zweite Person vorgestellt, Vers 25. Da heißt es, und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Vorher hieß es Jairus und so, Synagogenvorsteher, war eine Frau, die hat den Blutfluss seit 12 Jahren. Was fällt euch auf dabei? Wir merken, die Frau ist namenlos, hat keine Titel. Und Blutfluss haben heißt, sie ist unrein. Und das, nicht nur das, sondern sie ist auch unrein seit 12 Jahren. Und nicht nur das, sondern es heißt sogar Vers 26 weiter. Und sie hatte viel erlitten von den Ärzten der damaligen Zeit und all ihr Gut darauf angewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen. Sondern es war noch schlimmer geworden mit ihr. Also wir merken, die Frau hat nicht mehr viel Geld gehabt. war unrein. Und wenn jemand unrein ist, konnte er sich nicht mal so ohne weiteres zwischen den Menschen eigentlich aufhalten damals und auch heute noch so. Und ich denke, jede Frau kennt manchmal so Situationen, die so etwas peinliche Situationen sind. Aber merken Sie, peinlich hin, peinlich her, unrein hin oder her, sie will unbedingt zu Jesus kommen. Das heißt, Vers 27, als diese Frau von Jesus hörte, also sie hat gemerkt, die Leute rennen irgendwo hin, wohin rennt die hin? Ach, Jesus kommt an. Was, Jesus kommt an? Boah, da muss ich auch hingehen. Und dann kam sie in der Menge, heißt es Vers 27, von hinten heran und berührte sein Gewand. Erstmal kurz mal unterbrechen, das wollen wir vergleichen ganz kurz mal. Was haben wir gerade von Jairus gehört? Jairus kam in alle Öffentlichkeit, die Leute machten ihm Platz, er fiel vor Jesus nieder, vor allen Leuten. Und jetzt haben wir das totale Gegenteil. Die Frau kommt zwar in der Öffentlichkeit, aber heimlich, von hinten, um von niemand gesehen zu werden, um von niemandem wahrgenommen zu werden. Sie war also eine sehr unscheinbare Frau und sagte, lieber, geh mal vorsichtig da voran. Vers 28, 29 heißt es, denn sie sagte sich, wenn ich doch nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund werden. Und sie macht das auch. Und Vers 29, und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von der Plage geheilt war. Sie hat es richtig gemerkt. Der Fit. Eigentlich eine schöne Geschichte. Wir könnten mir aufhören und könnten sagen, Happy End, alles in Ordnung. Aber es ist interessant, was dann noch mitgeteilt wird. Vers 29, das heißt ja, sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Das hat mich so erinnert an diesen Naaman. Kennt ihr den Naaman, der zu Elisa hinkam? Das war ein General, das war also einer, der mit dem Schwert rumhaute, der sich nichts gefallen ließ, der voran war, viele Narben hatte. Und als er dann, er musste 7-mal Jordan untertauchen, 5-mal, 6-mal, müsst ihr euch mal vorstellen, was das für eine Sache für ihn war. Nach dem 7. Mal kommt er raus, und das heißt sogar, seine Haut ward wie die eines kleinen Kindes. Also Schönheitschirurgen, wisst ihr, wie teuer ist es, eine Lippe zu machen oder Nase zu machen? Und er war der ganze Körper, weil er fit. Er spürt seinen ganzen Leibe. Also wenn Gott was macht, dann macht er es ganz. Ja? Aber der Frau war geholfen worden und die war froh und keiner hat was mitgekriegt. Sie kam ja so unscheinbar an. Und sie war glücklich. Es wollte sie weg. Jedoch war es gar nicht so einfach. Stell dich vor, mitten in dieser Menge. Fertig. Weg, weg, weg. Vers 30 heißt es, und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und ich finde interessant, in Lukas wird es auch berichtet, in Lukas 6, Vers 17 bis 19, auch eine ähnliche Geschichte, was Ähnliches. Das heißt, ich lese mal kurz vor, Lukas 6, 17 bis 19. Und Jesus ging mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Es war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes. Das Volk wird auch beschrieben, wo es herkommt. Aus Judäa kamen die Leute, aus Jerusalem, aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon. Wenn ihr hinter den Karte mal nachschaut, was für ein riesen Einzugsbereich das war, wo Jesus schon bekannt war, wo die Leute hergekommen sind. Die waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und von unreinen Geistern waren sie umtrieben worden. Und sie wurden alle gesund. Da heißt es Vers 19. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Also wenn man das so lesen, muss ich mir vorstellen, also Jesus hat Tausenden von Leuten geheilt. Und wir haben bloß ein paar, vielleicht 30 Geschichten oder wenn es weniger als 30 Geschichten so berichtet werden. Aber er heilte sie alle. Und die kamen von Sidon, Tyrus. Da muss man sehen, was ein Riesengebiet es dort war, wo die alle herkamen. Und wir merken auch schon hier, dass jeder, der sehen wollte, konnte merken, dass dieser Mensch, Jesus, mehr war als ein normaler Mensch. Er war ja, was war Jesus denn eigentlich, als er auf diese Erde kam? Zum einen war er der zweite Adam, der kommen sollte, um die Sünden zu uns zu erlösen. Aber er war auch ganz klar die Verkörperung Gottes auf Erden. Und damit zeigt uns ganz klar, dass Gott eigentlich keinen Gefallen hat daran, dass wir verkrüppelt sind, dass wir blind sind, dass wir taub sind, dass wir lahm sind, sondern Er möchte gerne, dass wir alle wieder gesund werden. Und Jesus hat es bewiesen. Er wollte, dass alle zu ihm kamen, im Glauben wieder gesund gemacht hat. Und wir können auch sein Versprechen aus der Offenbarung nachlesen. Das heißt, dass er eine neue Erde schaffen wird, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Sorgen, ohne Nöte. Also eine Erde, die geschaffen werden wird, die ein Paradies ist, und wir Menschen werden wieder in den paradiesischen Zustand zurückversetzt werden. Kommen wir zurück zu der Frau, Vers 31. Jesus hat gesagt, wer hat mich hier berührt? Man muss sich vorstellen, es sind ein Haufen Leute und sie gehen das ja durch die Menge hindurch. Ja? Und seine Jünger sprachen jetzt zu ihm, aber Jesus, du siehst doch, die Menge umdrängt dich. Da fragst du dich, wer hat mich berührt? Wir müssen doch hier uns hier durchkämpfen, schau mal her. Aber Jesus ist etwas aufgefallen und wollte die Jünger darauf aufmerksam machen. Aber wir sind manchmal auch wie die Jünger, manchmal etwas begriffsstutzig. Denn wir sehen ja nur unsere sogenannte Realität. Die Jünger sahen die Realität. Die haben sich berührt, was soll das? Das ist doch ganz normal. Und wir sehen manchmal die Realität so klar und deutlich und lassen uns auch nicht so gern täuschen. Aber Jesus erklärt ihnen seine Sicht der Realität, wie er sie sieht. Denn es heißt dort, er sah sich um nach der, die das getan hat, Vers 32. Nach der, die das getan hat. Was hat sie denn getan? Jesus sah um nach der Frau, die im Vertrauen, die im Glauben zu ihm kam. Sie kam nicht einfach so an, sondern sie wollte wirklich etwas, aber etwas erwartet. Und sie wusste auch, Jesus wird ihr helfen. Und Jesus sieht auch an uns, wie wir zu ihm hinkommen. Manche kommen ein bisschen hinterlistig zu Jesus oder zweiflerisch, argwöhnisch. Manche kommen arrogant oder misstrauisch an. Aber manche gehen auch vertrauensvoll zu Jesus. Und Jesus sieht genau, wie wir zu ihm kommen. Und die Frau selbst war ja ohne Namen, war schüchtern. Das heißt sogar, die Frau aber fürchtete sich und zitterte. Also nicht jeder steht gern hier oben. Es gibt auch viele Leute, die sagen, geh du vor, mach du das. Ich bleibe lieber zurück in der Anonymität. Aber ich sage, mach mal das und das und das, aber vorne möchte ich nicht stehen. Und die Frau war auch so, fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was in ihr geschehen war. Und dann kam sie und fiel nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Ich hoffe, ihr seid mit eurem inneren Auge noch dabei. Also Jesus ist da, die Menge außen um ihn herum, und es waren hunderte von Leuten, nicht bloß ein bisschen, und mittendrin diese unscheinbare Frau. Und man merkt auch ihr an, äußerlich, dass sie nicht sogar im Mittelpunkt steht. Das ist ja richtig peinlich. Ei, schauen alle zu mir her. Und sie fürchtete sich. Dann aber fängt sie an zu erzählen. Das heißt dort, sie sagte ihm die ganze Wahrheit. Wir merken, es bricht aus ihr hervor. Der ganze Frust kommt raus. Mensch, Jesus, stell mal vor, was ich alles hinter mir habe. Die ganzen Enttäuschungen, wie sie von einem Geheimtipp zum nächsten Geheimtipp gegangen bin. Da war ich da, war ich Jerusalem, da war ich da bei dem. Und es hat nichts geholfen, habe ich dem was bezahlt und dem habe ich gezahlt. Da hat sie ihr ganzes Geld verbraucht und nichts hat geholfen und dann fängt sie an, weiter zu erzählen. Machen wir nochmal einen Vergleich. Wie alt war die Tochter vom Jairus? 12 Jahre. Vers 42 steht es. Zu der Zeit, als der Jairus und seine Frau ein Kind bekamen und glücklich waren, aber wir haben ein Kind, es geht vorwärts, aufwärts, und sie sich freuten, bis zum jetzigen Zeitpunkt sind 12 Jahre vergangen, und zur gleichen Zeit begann der Leidensweg der Frau. Bei Jairus, merken wir, ging es aufwärts, ist ein Synagogenvorsteher geworden, hat ein Haus gehabt, hat Diener gehabt und so, ist ein angesehener Mann geworden. Sie aber, mit ihr ging es abwärts. Und sie ist eine unreine Frau geworden. Er lebte im Wohlstand und sie gab ihr ganzes Geld aus, um wieder gesund zu werden. Jairus kommt in aller Öffentlichkeit von vornherein, hier komme ich. Jesus, schau her, siehst du mich, ich beuge mich vor dir und alles, ja? Sie aber kommt an in aller Heimlichkeit, ganz, keiner was merkt und so, ja. Jetzt aber merken wir, darf sie ihr Herz ausschütten. Und ihr wisst ja, wie das im Allgemeinen so ist mit Frauen. Wenn sie reden dürfen, dann lang, ordentlich, ausführlich und so weiter, ja? Er lacht. Aber ihr werdet feststellen, damals wie heute, das ist ganz generell, Das ist wirklich so, die Frauen reden mehr wie die Männer. Die Männer sind wirklich sehr schweigsam im Vergleich zu Frauen. Das ist kein Vorteil, das ist psychologisch fest nachgewiesen. Aber die Frau jedenfalls war gefrustet und sie erzählt ihm es ausführlich. Das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht und so. Und wie sie so alles erzählt, stell dir mal die andere Situation vor. Blick mal zum Jairus rüber. Wie steht es mit Jairus los? Die Frau darf Herz erschütten. Und Jesus, wie ist mit ihm erstmal? Jesus, merken wir, er hört aufmerksam zu. Sehr aufmerksam. Und dann sprach dann zu ihr, Vers 34, er sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, nicht deine Berührung. Du hast an mich geglaubt und dein Vertrauen ist belohnt geworden. Jetzt kannst du hingehen und sei gesund von deiner Plage. Aber in der ganzen Zeit müssen wir auch die andere Seite anschauen. Stell dir vor, der Jairus, der kam jetzt an, der steht daneben, was denkt er sich? Ja, Jesus, da komme ich jetzt hierher, um von dir Hilfe zu holen. In aller Öffentlichkeit, fall vor dir nieder, beug mich vor dir nieder. Und du, merkst du nicht, du vergeudest deine Zeit, der Frau ist ja schon geholfen worden, die kann schon gehen, komm, gehen Sie mit mir, ich brauche dich, meine Tochter braucht dich. Und wenn du nicht mitkommst, da war mein ganzer Aufmarsch hier ja umsonst. Ich war bereit, mich bloßzustellen, aber jetzt erwarte ich auch von dir deine sofortige Hilfe. Komm, lass doch die Frau weg, die ist ja schon geheilt. Komm, beeil dich, ich brauche dich, meine Tochter, die brauchen dich sofort, kommt. Ich kann dir vorstellen, die Frau erzählt, dann steht sie daneben und was ist los, sie ist ja schon im Sterben, jetzt komm doch endlich. Und dann geschieht etwas, was wir als GAU bezeichnen, G-A-U. Wisst ihr, was GAU ist? Der größte anzunehmende Unfall, ist ein GAU. Also hier in der Gegend, zum Beispiel, jetzt, wenn in Grafenrheinfeld das Atomkraftwerk hochgeht, würde Bamberg in diesem Kreis drin sein, wo ihr nicht raus könnt, wird umzingelt werden, ihr kommt da nicht mehr raus. Es gibt bestimmte Szenarien, die man so macht, ja. Das ist ein GAU, größter anzunehmender Unfall. Und das heißt dort in Vers 35 interessanterweise, und als er noch so redete mit den Jesus und so, die Frau und so, da kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Ist alles umsonst, vergiss es, komm. Also ist das eingetreten, was man zu spät nennt. Jetzt, wenn es zu spät ist, ist alles umsonst. Und der Tod ist eine Realität, an der kommt kein Mensch vorbei. Wenn der Tod da ist, mit dem Tod ist alles aus. Keine Chancen mehr. Und jetzt merken wir auf einmal, muss der Jairus etwas lernen. Er muss plötzlich Vertrauen lernen. Denn seine öffentlichen Titel, die er so hat, die zählen jetzt nicht mehr. Sein Einfluss, den er so hat in der Öffentlichkeit, uninteressant für den Tod seiner Tochter, für das Leben seiner Tochter. Eigentlich ist eigentlich alles umsonst. Und Jesus hat ja mit der Frau gesprochen, es war ja alles in dieser großen Menge, Jesus steht da, die Leute kommen dann nebenan. Jesus hat das Ganze mitgehört, so nebenbei. Und dann dreht er sich rum, Vers 36, Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und er sprach zu dem Vorsteher. Was hat Jesus zu ihm gesagt? Fürchte dich nicht, glaube nur. Ich frage euch jetzt, wer von euch hat jetzt noch Glauben? Glauben an das wissenschaftlich Unmögliche. Tod ist Tod. Wir zitieren manchmal gerne Hebräer 11, Vers 1. Kennt ihr Hebräer 11, Vers 1, ja? Es ist der Glaube, kennt ihr das? Eine feste Zuversicht. Ja? Es ist der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Dann Vers 32 heißt es noch, durch diese Art von Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen und durch diesen Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Aber ich frage euch immer noch, was ist unser Glaube wert in einer Situation wie dieser des Jairus? Dabei möchte Gott nicht, dass wir Gott um das Leben unserer Eltern bitten, wenn die jetzt 80, 85 Jahre alt sind und im Sterben liegen. Ja? Und dann müssen wir weiter bitten, leben so. Sondern es möchte uns zeigen, dass es Momente im Leben gibt, wo menschlich gesehen keine Chance mehr besteht. Das war ganz realistisch, bestand keine Chance mehr. Aber für Gläubige gibt es immer noch eine Hoffnung. Und jetzt endlich macht sich Jesus mit Jairus auf den Weg. Und interessant ist, er sagt zur Menschenmenge, ihr bleibt mal alle hier, ich gehe mal kurz weg. So ein Jünger sagt, ihr passt auf, dass keiner mehr nachkommt. Er nimmt mit sich mit drei Jünger, den Petrus, den Jakobus und den Johannes und natürlich den Jairus. Ne? Da heißt es hier, er ließ niemanden mit sich gehen, Vers 37, 38, als Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus, und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Also wir sehen, im Prinzip haben wir hier schon sagen, der Familie war schon darauf vorbereitet auf den Tod, denn die Klagefrauen kamen und weinten schon mit der Mutter. Also dieses Klagefrauensystem haben wir nicht in Deutschland. Wir sind sehr steril, sehr zurückhaltend, sehr distanziert. Aber ich muss euch sagen, es tut gut, wenn etwas Schlimmes passiert ist und die Freunde und Bekannten kommen mit zu einem an bei solchen Momenten, die weinen mit einem. Also ich war schon öfters bei Leuten, wo jemand verstorben ist. Auch heute Morgen, kurz bevor ich herkam, musste ich jemand hinfahren, der nach dem Vier verstorben war. Muss ich den Tod feststellen und mit der Frau dann sprechen. Und ich muss schon sagen, das sind Momente, da kann man nichts sagen. Da kann man nur mitweinen. Und diese Klagefrauen haben mitgeweint. Das fand ich ganz interessant hier. Also ich finde, es tut gut, wenn Freunde und so, wenn man Mitgefühl zeigen in dieser Richtung. Und man nicht unbedingt etwas Besserwissendes sagen, sondern einfach mitweinen ebenso. Ne? Aber Jesus geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht tot, sondern es schläft. Also das ist ein Machtwort von Jesus, das erstaunt mich in diesem Moment hier da. Und sie verlachten ihn. Und ich finde es gut, dass es hier steht, sie verlachten ihn. Denn das zeigt uns hier etwas Besonderes. Was zeigt es? Das zeigt, dass die Umgebung der Realität glaubt, da ist. Und es zeigt uns auch, dass das Kind wirklich tot war. Denn es zeigt ja indirekt, wollten sie mit dem Lachen ja sagen, ach Jesus, wir wissen, wenn ein Mensch tot ist. Und wir wissen auch wirklich, wie ein Toter ausschaut. Und das Mädchen hier, das ist wirklich tot. Also, was soll das? Vers 40, 41. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind war. Hat gesagt, in der Küche alle raus, Wohnzimmer alle raus. Ja, es macht die Tür zu, Fenster zu. Kommt dann bloß hier mit. Und dann ging er hinein mit dem Vater des Kindes, der Mutter des Kindes und den drei Jüngern, sonst niemand. Und er ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und jetzt zeigt sich für mich etwas Besonderes. Es zeigt sich, dass Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Und er trieb alle hinaus, das heißt für mich, alle, die jetzt neugierig dabei waren, die Showbusiness sehen wollten, ah, was ist denn los und wie geht denn das? Und oh, Fotografien und Kameras dabei und RTL Plus und so weiter, Reality TV und so ein Zeug da, alles raus. Ja? Und Jesus ist für mich so der Herr über Leben und Tod. Und wir können auch merken, dass sein Wort Gesetz ist. Das hat mich daran erinnert, an 1. Mose, Kapitel 1, Vers 3. Da heißt es immer, und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Gott sprach, es trenne sich Wasser von oben und unten und es trennte sich. Gott sprach, dass die Erde, dass er aufstehen, aufsprießen, Kraut und Gewächs und so weiter. Und es spross auf. Wir merken, Gottes Wort hat eine Vollmacht, eine Allmacht, etwas, was wir nicht drauf haben. Und wenn Jesus wiederkommt, in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17, finde ich ein sehr schöne Worte dabei, dann merken wir, dass das Wort Gottes wert ist. 1. Thessalonicher 4, Vers 15 bis 17 heißt es, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Also wenn der Befehl des Herrn ergeht, wenn Gott sagt, steht auf, dann werden wir Menschen alle aufstehen, die hervorgerufen worden sind von Gott. Gottes Wort ist halt eine Allmacht. Also nochmal Vers 41. Da heißt es, und Jesus ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talitha cum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und zugleich stand das Mädchen auf und ging umher. Oh, hallo, Mama, Papa, was machen sich auch Leute hier? Was ist denn da los? Für die ist ja nichts dazwischen geschehen, sie war ja weg. Das heißt ja, der Tod ist wie ein Schlaf für uns. Wir gehen abends ins Bett, morgen stehen wir auf. Und dazwischen, was wisst ihr noch? Nix. Ja. Und es ging umher, es war aber 12 Jahre alt und sie entsetzten sich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte und sagte, sollten ihm zu essen geben. Auch das finde ich so schön, so interessant jetzt hier. Hier sehen wir, wie Jesus wieder die Eltern sagt, ihr habt euer Kind hier, das Leben geht weiter, es gibt ja zu essen, geht in die Küche, macht Brot zurecht, ja, sie hat Hunger, gebt ihr was, ja. Das heißt für mich, so ist es ein Hinweis, Leute, wenn ich mit euch lebe, ich helfe euch, aber lebt weiter, habt Freude am Leben, denn Jesus, der Herr des Lebens, ist ja mit uns und will uns täglich mit allem Nötigen versorgen. Das heißt, Brot und Wasser ist euch gewiss. Und so können wir auf dieser Geschichte etwas lernen, für mich zumindest. Wir können lernen, dass Jesus auf höher gestellte Persönlichkeiten eingeht, wie den Jairus, aber auch auf Persönlichkeiten, die schüchtern sind, unauffällig, lieber zurückhaltend sind, nichts sagen wollen, ja. Und er gibt beiden Menschen, hilft aus ihren Problemen heraus und möchte aber, dass sie sich am Leben wieder erfreuen. Gebt ihnen zu essen, lebt weiter. Und so wünsche ich, dass ihr in der kommenden Woche lernt, dass ihr mit euren täglichen Problemen, die ihr so habt, den Herausforderungen, dass wir die Jesus vorlegen können und vertrauensvoll mit ihm durch das Leben gehen. Aber denkt dran, Jesus lebt nicht für uns, sondern er lebt mit uns. Also wenn ich in der Schule bin und sage, lieber Gott, mach du mal meine Prüfung für mich, würde ich sagen, nö, mach das, was du gelernt hast. Ich kann dich daran erinnern, was du gelernt hast. Wenn du nichts gelernt hast, kann ich dich nichts erinnern. Ja, also er lebt nicht für uns, sondern er lebt mit uns. Und er hilft auch nicht, dass die Probleme verschwinden, wie bei den Daniel und seinen 3 Freunden in dem Feuerofen. Das Feuer wurde 7-mal heißer gemacht. Das hat er nicht gemacht, dass das Wasser runterkommt oder geregnet hatte, dass das Wasser ausging. Nein, er hat gesagt, okay, ist in Ordnung. Er hilft uns hindurch. Ja? Und somit wünsche ich euch und mir, dass wir lernen, auf Jesus zu vertrauen, ihm unsere Probleme anvertrauen, unsere Herausforderungen, die wir haben, und mit ihm durchs Leben zu gehen in der kommenden Woche. Amen.